Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 325.
11 bis 14 Grad. Die Aussichten am Pfingstmontag wechseln zwischen Sonne und Wolken. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. Soweit die Meldungen.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Aus Brandenburg an der Havel. Michael Nebel.
Ich bin in der Metallindustrie beschäftigt, gebürtiger Brandenburger und Wassersportler.
Hier im St. Pauli-Kloster, da kennen Sie sich aber gar nicht so schlecht aus.
Ja, es war ein Spielplatz unserer Kindheit. Die offenen Schiffe und auch der Kreuzgang waren schon fast bewaldet und eben die üblichen Trümmerreste und beschädigte Dächer, das war eben noch eine richtige Ruine.
In den vergangenen Jahren wurde das sehr aufwendig saniert. Es ist auch heute noch Baustelle. Das ist ein gotischer Backsteinbau aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Dort sind wir heute zu Gast, zwischen diesen ja achteckigen Pfeilern und den gotischen Spitzfenstern. Günter Strehlau, der trägt ein bodenlanges schwarzes Gewand aus Samt, eine schwarze Mütze und einen so gewellten, großen, weißen Kragen. Was stellt das dar?
Im Mittelalter haben die Ratsherren diese Kleidung getragen. Nun bin ich kein Ratsherr, aber des Vereins Die Altstädter, die gerade zu dieser Stunde bei herrlichem Wetter auf dem Altstädtischen Markt in der historischen Altstädter Drolandfest zelebrieren.
Was ist da heute los?
Wir haben auf dem Rolandfest mittelalterliches Spektakulum jedes Jahr zu Pfingsten. Wir haben ca. 50 bis 60 Händler und Handwerker auf unserem Platz.
Mittelalterspektakel, sagen Sie, das heißt, da ist Händler, Feuerschlucker.
Wir haben mittelalterliche Musiker, die auf historischen Instrumenten spielen. Wir arbeiten völlig ohne Verstärker, alles auf ganz normale Lautstärke, so dass man auch in die Ruhe sein Bier oder sein Met trinken kann, ohne dass dort überlaute Musik stört. Man kann sich auch dabei unterhalten. Man kann die Gaukler, die Jongleure, die Stelzenläufer beobachten, wie sie ihre Späße treiben. Man kann aber auch von Handwerkerstand zu Handwerkerstand gehen, um mal zu erfahren, wie in früheren Jahren doch Holz bearbeitet wurde oder Leder bearbeitet wurde. Es ist gar nicht so einfach, das heute nachzuvollziehen.
Das Rolandfest also in den kommenden 3 Tagen, warum heißt das überhaupt so?
Mit der Gründung des Vereins haben wir gesagt, wir müssen die historische Altstadt beleben. Dann haben wir gesagt, wir nehmen die Figur des Rolands, der seit 1948 vorm Altstädtischen Rathaus steht. Er freut sich jedes Mal, wenn wir zu Ehren seines Geburtstags, übrigens dies Jahr der 532. Dann ein großes Spektakel veranstalten.
Also der Roland, der wurde Städten verliehen für bestimmte Rechte, Marktrecht zum Beispiel und für das Recht, Gericht zu halten. Danach ist dieses ganze Spektakel benannt. Wir haben historische Feste erwähnt, historische Orte jetzt schon des Öfteren, die es in der Stadt gibt. Und einer davon, der uns jetzt beschäftigen wird, der hat eher eine düstere Vergangenheit. Das ist nämlich das ehemalige Zuchthaus Brandenburg-Görden, heute Justizvollzugsanstalt Brandenburg. Horst Seferenz, der Sprecher der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Was war denn ursprünglich in den 20er Jahren dort geplant?
Ja, dort ist Mitte der 20er Jahre in der Zeit der Weimarer Republik eine für damalige Verhältnisse ganz moderne neue Strafanstalt entstanden, die sich den Grundsätzen des humanen Strafvollzuges verpflichtet fühlte, die den Aspekt der Weiterbildung und Erziehung der Häftlinge in den Vordergrund setzte, wo es Möglichkeiten gab der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung, wo es einen großen multifunktionalen Veranstaltungsraum gab für Gottesdienste, Kultur, Bildungsveranstaltungen, wo aber dann nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 sehr bald ganz andere Maßstäbe Einzug hielten. Brandenburg war eine der großen Haftanstalten des Nationalsozialismus, auch für politische Häftlinge. Und seit 1940 befand sich in Brandenburg-Görden eine Hinrichtungsstätte, wo bis zur Befreiung der Haftanstalt im April 1945 mehr als 2700 Menschen, die meisten davon mit dem Fallbeil, hingerichtet worden sind.
Aber auch nach der Befragung 1945 wurden die Gebäude weiter genutzt durch die DDR-Justiz dann in den nachfolgenden Jahren.
Brandenburg war in der Zeit der DDR die gefürchtetste Haftanstalt in der DDR und es war zugleich die größte. Sie war von der DDR-Justiz vorgesehen für besonders schwere Kriminelle und dazu gehörten eben neben Mördern, Sittlichkeitsverbrechern, auch NS-Straftäter, aber eben auch politische Häftlinge der DDR. Es gab große Verhaftungswellen, beispielsweise nach dem 17. Juni, aber auch nach dem Mauerbau. Der Anteil der politischen Häftlinge war insbesondere in den 50er und 60er Jahren sehr hoch und ging dann allmählich zurück, sodass es 1989 noch etwa 10% war. Wir bemühen uns darum, an zentraler Lage in der Stadt Brandenburg eine neue Einrichtung zu schaffen, in der neben den beiden Phasen des Zuchthauses auch ein anderes, ganz bedeutungsvolles, zeitgeschichtliches Kapitel, das mit der Stadt Brandenburg verbunden ist, dargestellt wird, nämlich die Thematik der Euthanasieverbrechen. Hier in Brandenburg befand sich ja die erste stationäre Gaskammer, in der 1940 erstmals Psychiatriepatienten erstickt worden sind. Und auch dieses dritte wichtige Thema wollen wir dort integrieren und eben museal darstellen.
Ein klein bisschen ist das schon dokumentiert in der Stadt, das kann man sich dort anschauen. Für heute verabschiedet sich Miriam Rossius. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
SWR 2 Eckpunkt.
Seit einer Parteikonferenz im Juli 1952 forderte die Partei, dass alle Bauern der DDR landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, sogenannten LPGs, beitreten sollten. Das bedeutete, dass die Bauern ihr Eigentum behalten, aber alle Felder, Wiesen und Tierproduktionen gemeinsam nach den Vorgaben der SED-Funktionäre bewirtschaften. Doch viele wurden gegen ihren Willen dazu verpflichtet. Wir wollten wissen, was das damals für die Bauern bedeutete und was eigentlich seit der Wende aus den LPGs und den Bauern von damals geworden ist. Hören Sie in SWR 2 Eckpunkt Landnahme, ostdeutsche Bauern 46 Jahre nach der Kollektivierung, von Monika Wimmer.
Der Landgasthof Windmühlenhof ist eines der schönsten Häuser in Dittmannsdorf-Pfaffroda, einem 300-Seelen-Ort mitten im Erzgebirge. Seit mehr als 400 Jahren ist der Bauernhof in Familienbesitz, betont Dieter Tanneberger. Wir sitzen in der mit Kristallüstern geschmückten Gaststube auf mit samtigem Stoff bezogenen Stühlen. Früher sei hier der Kuhstall gewesen, erzählt Dieter Tanneberger. Er erinnert sich noch gut an den Tag im Jahr 1952, als auf einmal die Genossen in diesem Stall standen.
Gerade hier in diesem Stall, vorne in der Ecke, da standen also 14 Kühe und die standen eigentlich so, wie sie am besten Milch gaben. Und die Schwarze, es war unsere beste Kuh. Und da kam hier der Viehaufkäufer, der Bürgermeister und noch ein Offizieller vom Rat des Kreises. Und wir sagten also, Bernhard, das war der Name meines Vaters, du hast deinen Soll nicht erfüllt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir devastieren den Hof, also wir übernehmen ihn quasi, oder die Kuh geht heute raus und ein anderer Landwirt, der kriegt die Kuh.
Über Jahre hinweg machten die Genossen Druck. Sie verhängten Schlachtverbote, rationierten Dünge- und Pflanzenschutzmittel, setzten immer niedrigere Verkaufspreise für Milch und Getreide fest. Gleichzeitig mussten die Landwirte immer größere Mengen an Getreide, Fleisch und Milch abliefern. Die alteingesessenen Bauernfamilien setzten alles daran, dieses Abgabesoll zu erfüllen. Wem dies nicht gelang, der wurde wegen Sabotage der Volksernährung angeklagt.
Da war also ein Landwirt, ca. 50 Hektar, der wurde nach Freiberg zum Rat des Kreises bestellt und er ging mit seinem 16-jährigen Sohn dahin. Also, und dann hat man diesen Landwirt dort festgehalten, man hat ihn also verhaftet und hat den Sohn nach Hause geschickt, er solle für den Vater Handtuch, Seife, diese Utensilien holen. Ja, der kommt nun nach Hause und sagt, ihr Vater ist verhaftet, also eine große Panik und da sind die praktisch in derselben Nacht nach West-Berlin geflohen So, und damit war aber das Ziel erreicht. Der Bauer war verhaftet, die Familie hatte freiwillig das Land verlassen und jetzt übernahm die LBG den großen Hof, baute da das Büro hinein, übernahm den Stall und jetzt war natürlich auch eine große Depression im Dorf, weil die anderen Bauern alle Angst hatten.
Dennoch weigerten sich vorerst die meisten Bauern der LPG beizutreten. Noch 1958 wurden 2/3 der landwirtschaftlichen Nutzflächen in der DDR von privaten Betrieben bewirtschaftet. Die sozialistische Regierung beschloss, Agitationstrupps in die Dörfer zu schicken. Auch in den Nachbarort, in dem Verwandte von Dieter Tanneberger wohnten.
Der Alte, der war schon 80 und der Sohn, der war schon fast 60 und der Alte hat immer noch das Sagen. Und da sagte, und wenn ich morgen Wasser sauf, also das war so eine Rede, in diese Kolchose komme ich nicht. Und das hat er immer wieder betont und hat seinen Hof dort zugeschlossen und ließ auch niemanden rein. Was machte man da? Man fuhr mit einem LKW vor das Hoftor. Da hatte man einen Lautsprecher drauf. Dort wurde der, also tatsächlich von früh bis spät, also mit sozialistischer Marschmusik, so ging das los. Dann Bauer Grundmann, du bist ein Klassenfeind. Bist du ein Klassenfeind? Bist du ein Sprachrohr Adenauers? Ist also in dieser Art.
Früher oder später haben sie alle unterschrieben, sagt Tanneberger. Auch seine Eltern beugten sich schließlich dem wirtschaftlichen Druck. 1960 wurden ihre Felder und Wiesen in die LPG eingegliedert. Nur die Kühe, Hühner und Gänse hielt die Familie vorerst noch im eigenen Stall. Jahrelang hat Dieter Tanneberger erlebt, wie seine Familie von den Kommunisten schikaniert worden war. Dennoch wurde er LPG-Arbeiter, genau wie seine Geschwister. Denn nachdem zahlreiche Landwirte in den Westen geflohen waren, benötigten die Genossenschaften dringend Arbeitskräfte. Und die Leiter der volkseigenen Industriebetriebe durften keines der Bauernkinder einstellen.
Meine eigene Familie zum Beispiel, wir waren also 6 Kinder. Und es war für 2, für die 2 Mädchen, die ja auch aus dem Dorf raus wollten, weil sie heiraten wollten. Die wollten ja auch mal junge Männer kennenlernen. Die wollten also in die Spinnerei zum Beispiel. Oder sie wollten in die Gastronomie als Kellnerin. Oder also sie wollten weg, sie konnten nicht weg. Selbst die jungen Männer, die wollten auf den Bau und wollten einen LKW fahren oder einen Bagger fahren, war nicht möglich. Die mussten in der LPG bleiben.
Petra Döhler ist in einer LPG in Altwigshagen, einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, aufgewachsen. Heute leitet sie den Nachfolgebetrieb dieser LPG. Die zierliche blonde Frau sitzt im ehemaligen Büro des Vorsitzenden, ein unscheinbarer Raum in einem unverputzten Flachbau. Hinter dem Schreibtisch hängt eine Landkarte, auf der das mehr als 2000 Hektar große Betriebsgelände der Alvi Agrar GmbH abgebildet ist. Für Petra Döhler ist das Arbeiten und Leben im Kollektiv bis heute das Ideal bäuerlichen Lebens.
Mich hat am Kollektiv immer angezogen, dass man eine Schar Gleichgesinnter war, dass man auch auf ein bestimmtes Ziel zusammengearbeitet hat. Ein Kollektiv zu DDR-Zeiten war etwas anderes als ein Team, was es heute ist. Nach meinem Empfinden gab es diesen Konkurrenzdruck nicht, sondern es war wirklich eine Arbeit miteinander. Man hat sich zusammen geneckt, man hat zusammen gefeiert. LPG-Feiern ist ein Thema für sich. Das ist etwas so unvorstellbar Schönes gewesen, dass auch heute die Leute noch davon sprechen und an die Zeit zurückdenken. Es war ein Wir-Gefühl, es war ein Gefühl von Kollegialität und vor allen Dingen urgemütlich.
Jeder, der in Altwigshagen lebte, gehörte dazu, schwärmt Petra Döhler. Alle Dorfbewohner waren eingebunden. Wenn nicht in den Feldern und Ställen, dann im LPG-Kindergarten, in der LPG-Gaststätte oder im örtlichen Konsum. Zu den Mahlzeiten versammelten sich die Altwigshagener in der Gaststätte der Genossenschaft. Jeder hatte geregelte Arbeitszeiten, ein festes Einkommen und Anspruch auf Jahresurlaub. Die LPG-Landwirte waren hochspezialisiert. Es gab Melker, Traktoristen, Rinderzüchter und Pflanzenexperten. Petra Döhler hatte Melkerin gelernt, danach an einer SED-Kaderschmiede Ökonomie studiert. Später führte sie die Oberaufsicht über 2 Betriebe innerhalb der LPG. Ihr geheimes Berufsziel: LPG-Vorsitzende. Aufgabe des LPG-Vorsitzenden war es, den landwirtschaftlichen Betrieb so zu steuern, dass die Vorgaben der Einheitspartei erfüllt wurden. Gleichzeitig war er eine Mischung aus Psychologe, Seelsorger und Sozialarbeiter.
Eine gut funktionierende LPG war sozusagen kulturelles Zentrum, aber auch sozialer Schutz. Es war ja auch so, wenn es Eheprobleme gab oder wenn abends auch mal eine Frau verhauen wurde, wenn dann so eine verhauene Frau von ihrem betrunkenen Mann aus der Wohnung gesperrt wurde, ja, an wen hätte man sich wenden sollen? Dann ging man zum LPG-Vorsitzenden. Und der rückte dann entweder bei sich selber eine Couch raus oder aber hatte im Internat, in dem Lehrlingswohnheim, noch ein Zimmerchen und hat sozusagen erstmal Erste-Hilfemaßnahme geleistet. Frau trösten, Mann zusammen niesen, Bett aufstellen, Kinder sortieren, Krankenschwester holen. So ein LPG-Vorsitzender hatte auch eine hohe soziale Kompetenz, auch eine hohe soziale Verantwortung. Und ob man wollte oder nicht, man übernahm als LPG-Vorsitzender diese soziale Komponente mit. Die kriegte man sozusagen als Amtsinhaber mit.
Die LPG, ein Ort der Geborgenheit? Führende Genossen als fürsorgliche Sozialarbeiter? Solche Schwärmereien treiben Dieter Tanneberger nur ein müdes Lächeln ins Gesicht.
Wenn sie nämlich nicht Genosse waren, hatten sie auch keinen Schutz. Denn die Genossen haben sich dann schnell eingerichtet unter ihrer Käseglocke. Jeder kannte ja von denen alle. Und jeder kannte auch des anderen Schwächen. Der eine ging fremd. Der andere war ein Alkoholiker. Der dritte hatte mal was Antiparteiliches gesagt. Das kam aber nicht an die Öffentlichkeit. Das wurde im Parteigremium bereinigt. Da musste man Selbstkritik üben. Und dann war es wieder gut. Aber die Nichtgenossen, die hatten niemanden, der ihnen dabei stand. Sie mussten immer gerade sein. Und wehe, wenn ihr Nichtgenosse also kriminell wurde, oder, also das war dann das Letzte. Ne? Bei einem Genossen hat man das vertuscht.
Dieter Tanneberger ist das erste Mal als 16-Jähriger mit der SED aneinander geraten. In Ungarn tobte damals der Aufstand gegen die kommunistische Herrschaft der Sowjets.
56 bin ich als junger Mensch in der Nacht in das Dorf rausgeschlichen mit dem Farbtopf und habe Parolen, antikommunistische Parolen, an die öffentlichen Gebäude geschmiert. Also an die Schule, an den neuen Konsum, an das Feuerwehrhaus, an das LPG-Büro in der Nacht mit dem Pinsel. Spitzbart, Bauch und Brille ist nicht des Volkes Wille. Piek, Ulbricht, Grotewohl, wir haben die Schnauze voll. Macht's den tapfern Ungarn nach. Russen raus aus Budapest. Ulbricht, du Hund Moskaus. Freiheit, Freiheit. So. Nächsten Früh war das Dorf voller Polizei.
Tanneberger versteckte sich bei Verwandten im Nachbarort. Doch dann wurde er gefasst.
Ich kam nach Marienberg in das Untersuchungsgefängnis, in den Keller, in den Katakomben, wie das so war. Einzelhaft. Verhöre, wie man sie heute aus den Stasi-Verhören kennt. Es war also üblich, dass man also im abgedunkelten Zimmer, nur in der Nacht, mit starken Scheinwerfern angestrahlt und befragt wurde. Und man konnte nur wieder nichts machen, immer wieder dasselbe wiederholen. Das Perfide war dann meine Mutter. Die ging damals mit meiner Schwester schwanger. Und da hat man dann, um mich zu zerbrechen, hat man dann gesagt, deine Mutter hat verkalbt. Und du bist schuld.
Dieter Tanneberger wurde wegen Boykotthetze verurteilt und für 3 Monate in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche geschickt. Treu geblieben ist er der Rolle des Revoluzers nicht. Weniger aus Angst, sagt er, als aus praktischen Überlegungen. Schließlich wollte der Großbauernsohn vor allem eins, etwas werden. Und so entschloss sich Tanneberger, innerhalb des ungeliebten Systems aufzusteigen. Nach dem Tod des Vaters führte er den noch verbliebenen Viehbestand seiner Eltern in die Gemeinschaftsstelle der Genossenschaft. Er wurde Mitglied in der Bauernpartei, einer Blockpartei der SED. Er studierte Landwirtschaft und brachte es im Ort bis zum Leiter der Tierproduktion. Mit großem Erfolg. 1977 wurde er Sieger im Wettbewerb der sozialistischen Großanlagen in der DDR.
Und das war so gut, dass sogar die Fachzeitschrift Tierzucht, da war ein Bericht über die Ergebnisse dieser Anlage von Diplom-Agraringenieur Dieter Tanneberger veröffentlicht. Und mein Chef, der Genosse Simon, der war erwähnt, aber als staatlich geprüfter Landwirt. Also ich war ja eine ganze akademische Stufe vor dem. Da kriege ich eine Einladung zu einer Sitzung. Und da komme ich da rein, da ist also der Raum voll, so 12, 14 Leute. Und vorne sitzt die Bezirksleitung. Und da wird mir eröffnet, ich hätte doch die Ausreise in den Westen beantragt.
Tanneberger hatte nie vorgehabt, auszureisen. Doch die Intrige der Kollegen war erfolgreich und sein vermeintlicher Ausreisewunsch zog schwere Konsequenzen nach sich. Er wurde wegen parteischädigenden Verhaltens aus der Bauernpartei ausgeschlossen und er erhielt damit auch Berufsverbot in der Tierproduktion. Tanneberger landete auf einem, wie er sagt, Faulenzerposten in einem entlegenen Dorf. So lange, bis ihm ein Studienfreund den Posten als Bauleiter einer Schweinemastanlage verschaffte. Auch diese Anlage gewann einen Wettbewerb. Doch am Tag der Feierlichkeiten wurde Tanneberger in den Urlaub geschickt. SED-Mitglieder strichen das Lob der Parteiführung ein. Dieter Tanneberger kann viele solcher Geschichten erzählen. Sie scheinen alle dem gleichen Muster zu folgen. Der Bauernsohn ist ehrgeizig, pflegt gute Beziehungen zu den Genossen. Er arbeitet sich hoch in der Hierarchie der LPG-Kader, hat Erfolg und wird in seine Schranken gewiesen.
Ich war zwar kein LPG-Vorsitzender, ich war auch kein SED-Genosse, ich war auch kein Stasi-Mitarbeiter. Im Gegenteil, alles deswegen, weil man das nicht sein wollte. Deswegen konnte man auch nicht an die Spitze. Deswegen wurde man immer von den Genossen auch nach unten gedrückt. Da konnte man schon intelligent genug sein eigentlich und klüger als andere. Die Sonne schien nur für die SED-Funktionäre, die ungeteilte Sonne.
Ende der 80er Jahre hatte Tanneberger genug und entschloss sich, nie wieder den Fuß in eine LPG zu setzen. Er machte sich als Forellenzüchter selbstständig. Schwierigkeiten mit der Partei hatte er zu der damaligen Zeit nicht mehr zu befürchten. Denn die hatte mit anderen Problemen zu kämpfen. Die Wende kündigte sich an. Überall gab es Demonstrationen, auch in Olbernhau, der nächstgelegenen Stadt. Tanneberger mittendrin, auf der Bühne, im Rampenlicht.
O Egon, 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 wir haben kein Vertrauen zu dir. Das ganze Volk hat Grauen vor dir und deinen Zähnen, Plänen und die Leute, ohne Musik und alles. Einfach so spontan hineingesungen. Die haben gebrüllt, die haben gejault. Und dann gleich noch eine Zugabe. Die Kommunistenplanwirtschaft, die führt uns in die Tranwirtschaft. Der Kommunistenplan, der führt uns in den Tran.
Ich bin nach der Wende psychisch fast am Ende gewesen. Ich habe hier alles abwickeln müssen, alles aufgeben müssen, was mir wert war. Das war eine Zeit der riesen Verunsicherung von allen Menschen, so dass ich da sowieso politisch auch sehr gelitten habe. Und ich muss sagen, der Druck auch aus dem Elternhaus, aber auch aus dem Betrieb, nach dem Motto, wenn wir dann als Genossen wieder neu an den Start gehen, dann wird es uns noch schwerer gemacht, hat mich eigentlich aus der Partei austreten lassen. Jeder schwächelt. Das ist die Feigheit, die ich mir heute eigentlich auch noch vorwerfe. Ich bin einfach schwach gewesen. Das muss man für sich selber konstatieren.
Wenn die Wende nicht gewesen wäre, Petra Döhler wäre immer noch überzeugtes SED-Mitglied. Als die Mauer fiel, war sie gerade einmal 26 Jahre alt und gehörte schon zu den Führungskadern der LPG. Auf unzähligen Vollversammlungen haben wir darüber diskutiert, was aus unserer LPG werden sollte, erinnert sich Petra Döhler. Die Genossenschaft wirtschaftete unrentabel, war nicht auf die Erfordernisse der Marktwirtschaft eingestellt und nach 40 Jahren staatlich verordneter Planwirtschaft hoch verschuldet. Sollte man den Betrieb nicht besser gleich dem Konkursverwalter überlassen? Für Petra Döhlers Familie wäre es ein leichtes gewesen, billig Land aus der LPG zu pachten und sich in einem schuldenfreien Familienbetrieb selbstständig zu machen. Doch was wäre dann aus all den Melkern, Traktoristen und Rinderzüchtern geworden, die sich bisher auf den Schutz der LPG-Führung verlassen hatten?
Mein Vater hat 30, 35 Jahre in einem volkseigenen Gut, in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb gearbeitet. Das heißt, dieser Gemeinsinn, diese nicht auf Kosten anderer sich was unter den Nagel zu reißen und damit sein eigenes Heil zu suchen, der war noch so drinne, dass ich mir das nicht vorstellen konnte. Das war mir zu dem Zeitpunkt einfach auch aus meinem Hintergrund, auch meiner Erziehung, war mir das nicht möglich. Und es war wirklich so, stellen Sie sich einen Riesensaal vor mit den ganzen Genossenschaftsmitgliedern. Von der Tierproduktion waren wir fast 500 Genossenschaftsmitglieder. Und die gucken mit mal alle nach vorne und sie sitzen vorne. Und die gucken alle zu Ihnen und erwarten von Ihnen die Lösung. Und auch, dass Sie sich um jeden Einzelnen kümmern. Da kommen Sie überhaupt nicht auf die Gedanken, wie kriege ich jetzt das fetteste Stückchen Braten für mich hier rausgefischt. Die Problemfülle war so groß, dass man in der Zeit eigentlich an sich selber nicht denken konnte oder wollte. Und das habe ich auch von zu Hause nicht so mitgebracht.
Unter der Führung des ehemaligen LPG-Vorsitzenden und Petra Döhler wurde aus der LPG die Alvi Agrar GmbH und Co. KG. Petra Döhler organisierte Krankenversicherungen für ihre Mitarbeiter, wühlte sich durch den Dschungel europäischer Agrarvorschriften, beantragte Milchquoten, beschaffte Geld für Dünger, Futtermittel und Löhne. Sie versuchte, den Betrieb so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Heute ist das Unternehmen erfolgreich. Aber von den Mitarbeitern der alten LPG sind nicht viele übrig geblieben.
Wir sind mit 200 Personen an diesen Start gegangen und sind heute noch auf diesem Betrieb in der Saison ungefähr 25, 26 Personen. Wir haben in dieser Zeit so viele Leute entlassen müssen, auch gute Leute, dass es mich selber persönlich unwahrscheinlich bedrückt, wenn ich den Leuten heute in die Augen gucken muss. Denn ich weiß, jeden, den ich entlasse, der geht in die Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnungslosigkeit, das hört sich immer so weit weg an. Das ist nicht weit. Das sind meine eigenen Nachbarn. Das sind meine Hausnachbarn, die Hartz-IV-Empfänger sind, die keine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt. Und sie sind einfach abgeschrieben und hoffnungslos. Und ich gucke ihnen ins Gesicht. Also das ist für mich als Person unwahrscheinlich schwer zu tragen.
Vor allem die jungen und gesunden Menschen sind nach der Wende weggegangen. Von den Altwigshagenern, die heute noch im Dorf leben, ist jeder Zweite ohne Job. Trotzdem hat es keiner der ehemaligen LPG-Arbeiter gewagt, sich wieder als Landwirt selbstständig zu machen. Ungewöhnlich ist das nicht. Vor allem nicht in den Dörfern Mecklenburg-Vorpommerns, sagt Petra Döhler.
Auf diesem Standort, in dem wir uns heute hier befinden, auf dem wir wirtschaften, in dem wir leben, hat es immer Güter gegeben. Also Junkertum, deutsches Junkertum, das bedeutet, ein Gutsherr hat hier gewirtschaftet und die Leute waren Knecht auf dem Gut. Sodass historisch gesehen die Leute schon mit so einem Wir-Gefühl, mit einem Gemeinschaftssinn, mit einem gemeinschaftlichen Arbeitswunsch aufgewachsen sind. Das merkt man heute noch bei den ganz Alten, da steckt das noch sehr viel mehr drin.
Den Gutsbesitzern folgten die LPG-Vorsitzenden. Aus den LPG-Vorsitzenden wurden nach der Wende die Geschäftsführer der LPG-Nachfolgebetriebe. Dieter Tanneberger nennt sie abschätzig die Roten Barone. In seinen Augen tragen sie die Hauptschuld daran, dass bis heute nur ein Drittel der Agrarflächen in Ostdeutschland von privaten Bauern bewirtschaftet werden. Die Bauern, die sich ihr in die LPG eingebrachtes Eigentum auszahlen ließen, seien weit unter Wert entschädigt worden. Die meisten LPG-Mitglieder in Dieter Tannebergers Heimatdorf haben ihr Land nach der Wende in der Genossenschaft gelassen und arbeiten noch heute dort. Auch das Land der Tannebergers fiel an die Genossenschaft, die einen großen Stall darauf gebaut hatte. Tanneberger prozessierte so lange, bis er angemessen entschädigt wurde. Heute züchtet er Galloway-Rinder, hat einen Windmühlenpark errichtet und aus seinem Bauernhaus den schönsten Gasthof am Ort gemacht. Mittlerweile ist der Gasthof jedoch geschlossen. Es fehlte an Gästen. Denn bis heute wollen die meisten Dittmannsdorfer nur wenig mit Dieter Tanneberger zu tun haben. Wohl vor allem, weil er sich so sehr gegen die Nachfolgebetriebe der Genossenschaften stark gemacht hat. 1990 ließ er sich zum Gründungspräsidenten des Bundesverbandes Deutscher Landwirte wählen. Hunderte von Prozessen gegen LPG-Nachfolgebetriebe wurden seither mit dessen Unterstützung geführt. Sein Engagement brachte Tanneberger sogar Morddrohungen ein.
Briefe, Telefonate, Postkarten. Also ein Brief war ausgeschnitten, mein Foto und einen roten Strick um den Hals und aufgehängt.
Auch Petra Döhler bekam Morddrohungen.
Gleich nach der Wende ist es dann eben auch vorgekommen, dass uns auch mal einer auf den Kopf zugesagt hat, ihr alten Genossen, der Baum, auf dem ihr hängt, der ist schon ausgesucht.
Die SED hätte eben als Sündenbock für alle Missstände herhalten müssen, die nach der Wende eingetreten sind, erklärt Petra Döhler. Verstehen kann sie das nicht. Vielmehr sehnt sie sich oft nach den guten alten DDR-Zeiten zurück und hat auch noch ein bisschen vom damaligen Kollektivgeist in ihr Unternehmen hinübergerettet. Petra Döhler sieht sich nicht nur als Chefin, sondern auch als Ansprechpartnerin für persönliche Probleme. So mancher ihrer Mitarbeiter nennt sie daher noch heute LPG-Vorsitzende. Die LPG-Vorsitzende tut alles, um den Geist des Sozialismus hochzuhalten.
Es ist auch so, dass wir alle 2-3 Jahre noch das versuchen, so hin wieder zu bekommen, was man diese LPG-Feste nannte. Wir versuchen wieder, dieses Gemeinschaftsgefühl auch innerhalb des Dorfes zu bekommen, indem wir Leute einladen und unterstützen bei Erntefesten und die Feuerwehr unterstützen, die dann eben solche Feste auch gestaltet. Aber das ist auch der Umgang miteinander bei uns in der Firma. Meine Arbeitskollegen geben mir das Gefühl, dass sie gerne hier arbeiten. Dass es nicht die Frage des Geldes nur ist und der Arbeit vor der Haustür, sondern sie lassen mich einfach fühlen, dass sie sich wohlfühlen in dieser Firma. Und das ist etwas, was mich auch motiviert.
Landnahme, ostdeutsche Bauern 46 Jahre nach der Kollektivierung von Monika Wimmer. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.swr2.de/eckpunkt.